God is good, amen. Oh, ich finde, Gott ist gut, amen. Als ich vorbereitet habe auf heute Morgen, man hat gemerkt, ich habe in Gottesdienste nicht gepredigt seit ein paar Monaten. Und so, ich habe wirklich gesagt, okay, Pfingstsonntag darf ich zuerst mal wieder hier predigen, nach ein bisschen Elternzeit und Mama sein. Das hat mir gut getan. Aber ich habe gedacht, Gott, soll ich über Geistestaufe reden? Soll ich über Zunge reden und Zungefeuer reden? Über was soll ich predigen? Und ich hoffe, dass ich richtig gehört habe, aber ich habe jetzt eine Botschaft für uns als Gemeinde und ich hoffe, dass ein Segen sein wird für dich, für uns als Gemeinde heute Morgen. Dieses Jahr feiern wir 500 Jahre, seit Martin Luther seine coolste Sache gemacht hat. Für mich aus in Australien, unsere Gemeinde in Australien hat uns rausgeschickt nach Deutschland als Missionaren und wir waren die ersten Missionaren zu einem Reich und eher christliches Land gesandt. Das war ein bisschen verwirrend für uns und auch für unsere Gemeinde. Warum Missionaren nach Deutschland? Aber Gott wusste, was er zu tun hat. Aber unsere Gemeinde in Australien hat das so wahrgenommen, dass die dürfen jetzt ein Geschenk nach Deutschland schicken, weil Deutschland hat ein riesiges Geschenk an die ganze Welt geschickt. Und das ist die Reformation. Und das feiern wir dieses Jahr. Aber was eigentlich ist das? Was ist die Kernbotschaft von Martin Luther? Was hätte er wiedergefunden in die Bibel vor 500 Jahren? Was hat er wiedergefunden und zu unserer Gemeinde geschenkt? Und ein bisschen darüber will ich predigen heute Morgen. Ein bisschen. Pfingsten zeigt, wie den Heiligen Geist, Gott selbst, ist jede Person gegeben. Gleich. Aber manchmal lese ich die Bibel und ich lese eine Geschichte oder einen Text und ich frage mich, was hat das überhaupt mit mir und meinem Leben zu tun? Das checke ich nicht ganz manchmal. Und so, ich will über dieses Pfingsttest und eine Person, die im Mittel von dieser Geschichte steht, ich will über ihn predigen heute Morgen. Pfingsten zeigt, wie den Heiligen Geist, Gott selbst, ist jede Person gegeben gleich. Denn Jünger waren zusammen, es gab 12, eins war denn nicht mehr dabei, so es gab 11 Jünger und dann 120 andere Menschen, ungefähr so eine große Gruppe, auch wahrscheinlich so unterschiedlich, jung, alt, Männer, Frauen, Sklaven, Mitarbeiter, was auch immer, reich, arme. Und die sind zusammengekommen und Gott hat seinen Geist ausgegossen über den Menschen gleich. Er hat keinen Unterschied gemacht von den Jüngern, die wirklich den Chefen waren und wirklich den Profi-Jesus-Nachfolger waren oder die Person, die nicht so lange dabei war. Es gibt dieses Vers, es war von einem prophetischen Wort in dem Alten Testament und es war nochmal wiederholt in der Apostelgeschichte. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Alle und gleich. Über die nächsten paar Wochen und Monaten sehen wir in der Geschichte von der neuen Gemeinde, die frische Gemeinde da, dass es nicht nur über die 120 ausgegossen war, nicht nur über Männer und Frauen, sondern auch über den Juden und dann auch noch weiter über, wir sagen auf Englisch, the Gentiles, ich glaube, das hieß Heiden, aber das ist schon ein heftiges Wort auf Deutsch, gell? Die Nichtjuden, sage ich, okay. Die Juden und die Nichtjuden war es Gottes Geist ausgegossen. Und dass jede Person jetzt den Heiligen Geist Gott hat. Den Heiligen Geist Gott selbst in sich hat. Der Priestertum aller Gläubigen ist dieses Geschenk, die Martin Luther den Kirche weltweit wieder geschenkt hat. Priestertum aller Gläubigen. Was ist das Priestertum? Es heißt, wir haben alle gleichen Zugang zu Gott und wir haben alle an gleichem Maß Anteil am Dienst des Leib Christi. Das heißt Priestertum. Die Priester waren verantwortlich, diese Beziehung zu haben und das weiterzugeben an den Menschen. Wenn die Menschen hat was zu Gott zu sagen, die sind zu den Menschen gegangen und gesagt, ich hole deine Botschaft, ich gebe es Gott weiter. Die waren dieses Zwischenmann. Aber jetzt, ab diesem Punkt, stimmt der Priestertum aller Gläubigen. Ein Person steht in Mittel dieser Geschichte und das war Petrus. Petrus war einer von den Jüngern von Jesus. Er hat 3 Jahre lang mit Jesus gelaufen und wir sehen in seiner Geschichte was echt interessant. Er war ein sehr normaler Typ am Anfang. Er war ein Fischermann. So hat er gearbeitet und seine erste Begegnung mit Jesus hat Jesus ihm angeschaut und was hat Jesus zu ihm gesagt? Ihr dürft antworten. Oh, jetzt könnt ihr das lesen. Ach. Kommt, folge mir nach. Das war seine erste Begegnung mit Jesus. Komm, folge mir nach, Petrus. Er hieß zu diesem Zeitpunkt Simon Petrus. Und er hat gesagt, komm, folge mir nach. 3 Jahre zusammengelaufen. Die letzte Begegnung, die Petrus mit Jesus hatten, was hat Jesus zu ihm gesagt? Folge mir nach. Interessant. Warum hat Jesus seine Beziehung mit Petrus mit die 3 Worte eingerahmt? Komm, folge mir nach. 3 Jahre lang gemacht und am Ende nochmal, komm, folge mir nach. Ich finde für uns als Menschen, es ist manchmal ein bisschen verwirrend und es ist manchmal ein Kampf, dieses Nachfolge zu leben. Jesus in die Augen zu schauen und sagen, okay, ich folge dir nach. Es ist manchmal verwirrend, weil wir wissen nicht genau, was bedeutet das für mich eigentlich in meinem Alltag. Wir haben es gesehen bis zu diesem Punkt, es gab die Priester. Die waren die professionelle, gottfolgende Menschen. Und es gibt denn jede andere Person in die Welt. Jede andere Person könnte den Regeln Gottes folgen, die könnten auch ein bisschen Anbetung machen, aber eigentlich, die waren beschäftigt im Alltag und die Priester hat das Arbeit, Connection mit Gott und Dienst, die alte Kirche zu tun, Dienst Gottes auszuüben und auszuleben. So, die waren ein bisschen verwirrt, weil bis dann, es gab wirklich 2 getrennte Welten. Aber jetzt plötzlich sagt Gott selbst, ich will es nicht mehr 2 getrennte Welten. Ich will, dass ein Volk mich nachfolgt. Genau im gleichen Maß wie den Personen neben denen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Heutzutage haben wir genau die gleiche Mentalität zu kämpfen, glaube ich. Von unserer Kirchengeschichte her. Ich begegne so oft wie Menschen, ja, ich folge Jesus nach, aber eigentlich Pastoren und Pfarrer machen das Vollzeit. Ich mache Teilzeit, weil ich habe nur so viel Energie übrig. Aber eigentlich ist das sehr verkehrte Verständnis von Jesus Nachfolge. Wenn ich will, dass meine Nachbarn über Jesus hören, denn meine Verantwortung als gute Christ ist, ein schöner Evangelisten-Flyer in den Hand zu drücken und die kommen hoffentlich im Gottesdienst und in den Pastor sollten die bekehren. Wenn ich will, dass meine Kinder leidenschaftlich, voll mit Herz und Leidenschaft unterwegs mit Jesus sind, dann bringe ich die in den Gottesdienst einmal in der Woche, schicke den da hinten und bitte mach die Arbeit für mich. Ich habe mein Teil gemacht als Mama. Wenn irgendjemand krank ist oder bedürftig ist, dann sage ich denen den Pastor und den Pastoren, die sollen sich an diese Person kümmern und mach das bitte so gut wie möglich und auch für viele Menschen gleichzeitig bitte. Ich komme einmal in die Woche zum Gottesdienst und ich komme mit der Erwartung, Herr Pastor, Frau Pastorin, bitte bereite vor, ein schöner 2 Stunden maximal Gottesdienst, 2 Stunden ist auch ein bisschen heftig, aber es ging, 2 Stunden Gottesdienst, wo ich auftanken kann und wirklich wissen, ich habe genügend Energie bis zum Samstagabend, dann kann ich wieder ankommen und nochmal aufgefüllt sein. Und ganz ehrlich, ein bisschen Witz, aber so leben viele von uns und viele Christen in unserer Gesellschaft ihre Beziehung mit Gott. Es gibt die Vollzeit, die professionellen Christen und es gibt den Rest von uns. Aber so hat Gott das nicht gemeint. Wir sind alle Priester Gottes. Es gibt verschiedene Aufgaben. Und ja, in dem Neuen Testament, es gab Leiter in der Gemeinde. Es gab Älteste und Hauptälteste. Das ist auch biblisch und gut so. Aber ihre Arbeit, unsere Arbeit, ist denn, den Gemeinde zu bevollmächtigen, den Dienst Jesus zu Leib Christi zu tun. Total unterschiedliche Verständnis. So, wie sieht das aus, Jesus nachzufolgen? Petrus, am Anfang seiner Begegnung mit Jesus, hat Jesus gesagt, folge mir nach. Und es war sehr klar, Petrus muss 180 Grad drehen. Er muss aufhören, seine eigene Sicherheit zu bauen. Er musste alles in Jesus Hand legen und im Vertrauen ein bisschen blind, oh, und wo geht's hin? Einfach nachgehen. Seine Werte waren am Kopf gestellt, seine Beziehungen mit anderen Menschen waren herausgefordert. Er musste tiefer in dieses Verständnis, wer ist Gott und wer bin ich in Jesus Christus? Und er ist auf dem Weg. 3 Jahre später, warum muss Jesus nochmals sagen, folge mir nach, Petrus? Warum? Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt in seiner Geschichte, kurz vor Pfingsten, als Jesus ihm nochmal gesagt hat, folge mir nach, ich glaube, es ist, weil er hat das zu erlaubt, dass er ein bisschen, wir sagen auf Englisch, sidetracked. Wir sind nicht auf diesem Weg, sondern ein kurzer, wie sagt man Sidetrack, ein Seitstraße, einfach ein kleines Umweg gemacht. Aber was hat Petrus da gemacht und was machen wir? Weil viele von uns sitzen hier und sagen, ja, ich habe mich schon entschieden, Jesus nachzufolgen. Klar, aber ich frage dich, ich frage uns heute Morgen, hast du dich selbst in diesen Weg geleitet, dass du nicht mehr Jesus nachfolgst, sondern ein bisschen ein Sidetrack, ein bisschen auf die Seite Weg gemacht, ein kleines auf diese Richtung. Ich glaube heutzutage, wenn wir solche Dinge erleben, wie dieses Sidetracken, finden wir es schwierig, das einzusortieren. Folge ich Jesus überhaupt? Weil es kommt so langsam nach und nach, dieses nicht wirklich Jesus nachzufolgen. Es kommt durch, für mich, was folge ich? Was ist mein Ziel im Leben? Und ich glaube, die meisten von uns in westlicher Welt ist unser Ziel und unsere Nachfolge eigentlich nach Sicherheit die erste Gefahr. Wir bauen uns so gerne Sicherheit auf. Vielleicht ist das mein eigenes Interesse. Ich mache mich sicher, indem ich schaue nach meinen Interessen. Wenn niemand anders das macht, zumindest kümmere ich mich an mich. Ja, ich mich um mich. So, wenn irgendjemand fragt, kannst du das bitte für mich machen? Ich sage, ich überlege mal, was bedeutet das für mich? Wie viel wird das kosten? Wie viel Zeit? Bin ich am Ende des Tages, kriege ich, was ich will? Mein eigenes Interesse. Vielleicht für dich, deine Sicherheit aufzubauen, ist deine Finanzen. Du schaffst so gut wie möglich, du schaust, dass dein Haus gut abbezahlt ist. Und dann durch deine Mathematik hast du jetzt deine Bedürfnisse erfüllt. Und jetzt darf andere Leute dich zuschauen und staunen, was du da gebaut hast für dein Leben. Finanzen ist so eine Gefahr für uns. Deswegen hat Jesus mehr über Finanzen geredet als alle anderen Themen. Huh. Vielleicht sollten wir eine Predigtreihe über Finanzen. Wir sind nervös, lachen. Vielleicht für dich dieses kurze Sidetrack ist, dass du versuchst, deine Sicherheit zu bauen. Dein Ziel ist, sicher zu fühlen, indem du versuchst, immer den Schlauesten, immer Recht zu haben, immer mehr zu wissen als den anderen, weil den hast du denn Macht in dem Gespräch. Du weißt besser wie den anderen. Vielleicht für dich folgst du dieses Sicherheit-Dings nach, indem du sagst, ich werde einfach den Kritik sein. Wenn ich komme, bin ich einfach gut zu sehen, was hier fehlt. Das ist eine Gabe von Gott. Und ich komme jedes Mal und ich weiß, was laufen sollte und was nicht läuft. Und ich baue meine Sicherheit auf, indem dass ich zeige und ich mache den Finger auf den Fehler und den Löcher. Und dann niemand wird auf mich schauen und es ist nicht mehr mein Problem. Ich schiebe das immer auf anderen. Ich schaffe mich Sicherheit, indem dass ich das tue. Vielleicht schaffst du Sicherheit, indem du sagst, arme mich. Wenn Worte von deinem Mund fallen, ich kann nicht. Ich bin einfach so. Der Welt hat mich so einfach eins auf die Hand gedruckt. Da schaffe ich mich Sicherheit, weil wenn ich immer den Arme bin, immer die Schwache bin, denn niemand kann was von mir erwarten. Wenn ich immer fast am Tränen bin, niemand kann sagen, hey Alicia, schau mal, es gibt doch ein bisschen mehr. Nee, ich schaffe mich Sicherheit, indem dass ich immer die arme Alicia bin. Wir haben alle unsere Sidetracks. Ich weiß nicht, wo du vielleicht empfindest, dein Sidetrack ist. Vielleicht habe ich das noch nicht angesprochen jetzt. Aber Petrus ist ganz bestimmt in so einer Sackgasse, einen Sidetrack gelandet, weil Jesus musste ihm nach 3 Jahren nachfolgen Jesus mit viel Erfolg und auch ein bisschen zu lernen dabei. Aber nach 3 Jahren musste Jesus nochmal sagen, folge du mir nach, Petrus. Wenn Petrus selbst nochmal herausgefordert sein musste, denn es kann sein, dass ich auch heute Morgen, es kann sein, dass du hier sitzt und merkst, das fordert mich heraus. Was hat Jesus zum Petrus gesagt? 2 Dinge. An dieser letzten Begegnung mit Jesus ist Petrus auf ihn gegangen und Petrus hat ihm in den Augen geschaut und Jesus hat gefragt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus musste antworten, ja, Herr. Und er hat 3-mal gefragt, weil Petrus vor einer Weile hat Jesus eigentlich geraten ist, eine Antwort zu geben, gell? Das hat er nicht gemacht, er hat verraten und er hat es 3-mal gemacht und so Jesus hat das ein bisschen versöhnt. Aber was interessant für mich, die erste Mal, dass er gefragt hat, liebst du mich, er hat nicht nur liebst du mich, er hat gesagt, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier. Jetzt sehen wir dieses Sidetrack von Petrus, erstmal erwähnt. Jetzt liebst du mich mehr als irgendein anderer hier. Liebst du die Meinungen von anderen Menschen mehr, als du Jesus liebst? Wenn dein Nachbarn Sonntag, heute nach dem Gottesdienst fragen, hey, was hast du heute gemacht? Was sagst du? Oh ja, ein bisschen in den Gottesdienst gegangen, weißt du? Ha ja, ich gehe in den Gottesdienst, weil ich an Gott glaube. Ich habe wirklich gefunden, in meinem Leben kann ich Sonntag daheim verbringen, echt relaxing, aber ich merke, Gott ist so real für mich. Ich musste einfach in Gottesdienst gehen und mit anderen sitzen, die auch so ähnlich ticken und Zeit verbringen, an Gott und Leben und Wahrheiten und Fragen, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Lieben wir die Meinungen von anderen Menschen mehr, als wir lieben Jesus? Petrus hat das genau gemacht. Er hat die Meinungen von anderen Menschen über seinen Nachfolger Jesus gestellt. Wir haben das nicht so schwer. Wenn Petrus Jesus verraten hat, hat er das gemacht, weil er wusste, er könnte wirklich in Gefahr stehen, wenn er zugibt. Die meisten wird sagen, wirklich, wenn wir da waren, vielleicht ein bisschen Weisheit, dass er das nicht so laut gesagt hat. Ich kann das nachvollziehen, dass er Jesus verraten hat. Aber Jesus sagt, nee. Das geht einfach nicht. Liebst du die Meinung anderer Menschen mehr, als du Jesus liebst? Sam hat ein Ur-Cousin und er hat Theologie studiert. Und das gibt's nicht. Ein Cousin von einem Cousin. Und er hat Theologie studiert und er hat einen YouTube-Channel, weißt du, wo die sitzen und einfach Weisheit teilen. Und er hat ein bisschen über dieses Thema geredet und ich kann das nicht besser in Worte fassen. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige einfach dieses Clip. Genau, vielleicht hilft uns das ein bisschen.
Hi Leute, peace out. Willkommen zurück bei Danny Superspiro-Kanal. Ich habe mir lange Zeit überlegt. Was ist der Sinn meines Lebens? Wo soll ich hin? Ich habe den Sinn gefunden. Und darum geht's heute. Bleibt also dran. Sinn des Lebens. Was ist der Sinn meines Lebens? Anerkennung. Anerkennung von anderen Menschen. Das allein ist der Sinn meines Lebens. Ich selbst mag mich ja überhaupt nicht. Ist klar, keiner von euch wird sich selber mögen. Aber ich versuche natürlich, dass andere mich mögen. Darum geht's. Allein darum. Und wenn sie dann mich mögen, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich auch selber mögen kann. Obwohl ich mich eigentlich nicht mag. 2 Fragen müsst ihr euch stellen. Wer muss ich sein, damit die anderen mich mögen? Und wie muss ich mich verhalten, dass andere mich mögen? Wenn man Anerkennung bekommt, dann kriegst du ja dieses tiefe, ewige, bedeutende Glücksgefühl hier drin. So, 5 Minuten oder so. Wenn die Leute das echte Ich sehen, ist klar, sie können mich nicht lieben. Aber wenn ich der bin, von dem ich denke, dass ich sein sollte, dann können die Leute den lieben, den ich versuche zu sein. Und deswegen empfehle ich, zeig den Leuten dein wahres Ich einfach nicht. Weil dann können dich die Leute nämlich nicht nicht lieben. Du zeigst nämlich nichts von dir und somit bist du beschützt. Wenn jemand dich nicht mag, dann kannst du dich auch selber nicht mögen. Was du auf jeden Fall nicht tun willst, ist deine natürlichen Gaben und Fähigkeiten, deine innere Schönheit zu zeigen. Weil die meisten Leute ihre Gaben auch nicht zeigen. Deine Fähigkeiten, deine Gaben. Das Problem dabei ist, dass du die Leute verletzt, wenn du deine wahren Fähigkeiten zeigst, weil du sie daran erinnerst, dass sie ja ihre Fähigkeiten auch versteckt halten. Und das kann sicherlich keiner mögen. Ich erkläre es dir ganz einfach. Das bist du. Und das sind deine Gaben und Talente. Was du jetzt tun willst, ist, dass du diese Gaben und Talente hier reinpackst. Und dann Deckel drauf und nie wieder aufmachen. Natürlich bin ich religiös. Ich bete die Erwartungen anderer Leute an. Und dann werde ich gesalbt durch ihre Anerkennung. Auf unserem Weg zur Anerkennung ist natürlich auch wichtig, den richtigen Look zu haben. Deswegen solltest du immer so aussehen, wie die Gesellschaft sich es vorstellt. Diese Angst in mir drin, weil ich mir immer Sorgen darüber mache, wie andere Leute über mich denken, bringt mich dazu, täglich 50 Liegestütze zu machen. Und auch da merke ich, die Anerkennung steigt mit jeder Liegestütze. Ich will der sein, der andere Leute sagen, der ich sein soll. Ich will, dass die Leute sagen, dass ich jemand sein soll. Aber wenn sie das nicht sagen, dann weiß ich nicht, wer ich sein soll. Und das will ich nicht. Eine Sache, die du auf jeden Fall tun willst, ist die Last der gescheiterten Träume und Hoffnungen deinen Eltern zu tragen. Alles, was sie versucht haben und nicht gecheckt haben, das machst du jetzt. Vor 5 Jahren bin ich mit meinen Eltern gesessen und habe ihnen darüber geredet, wie kann ich eine nicht so große Enttäuschung für euch sein? Und hier kommen die Antworten. Mein Dad, relativ easy. Einfach 1 Million pro Jahr verdienen und niemals Emotionen zeigen. Alles, was meine Mutter will, viele Enkelkinder, keine Frau soll je so wichtig sein wie sie und ich bin verantwortlich für gesamtes Glück. Kein Problem. Es ficht mich wirklich an, dass ich nie genug Anerkennung von den Leuten bekomme. Aber jetzt, nach 35 Jahren Versuchen, bin ich kurz davor, den Durchbruch zu erleben. Den Durchbruch zum wahren Glück. Vollkommene Anerkennung bei Menschen. Und das, mein Freund, das ist der Sinn des Lebens. Peace out.
Okay. An dieser Stelle in Petrus' Leben war diese Frage, liebst du mich mehr als andere? Und das ist ein sehr kurzer Schritt, dass wir alle anfangen so zu handeln. Statt Jesus nachzufolgen, der Anerkennung Menschen als Ziel zu machen. Die zweite Frage, ich finde es richtig interessant, die zweites Mal durch dieses Gespräch, wir haben angefangen mit dieses dreimal verraten zu erledigen, liebst du mich, ja, liebst du mich, ja, liebst du mich, ja. Und dann hat Petrus ein bisschen rumgeschaut und hat einen anderen Junge gesehen, Johannes. Und dann hat er, du das nochmal, als Petrus ihn, Johannes, sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Hier ist jetzt ein Problem für uns als Christen. Wir folgen Jesus nach, aber plötzlich geht mein Blick links und rechts. Und ich merke, ich vergleiche mich mit meinen Schwestern oder Brüdern in Christus. Und vielleicht fragen wir nicht dieses am Leben, weiß, wie lange lebt er oder nicht, aber wir sagen, Herr, und was wird aus diesem hier? Die haben so ein toller Berufung. Die haben so viel Talente, das könnte ich nicht, das kann ich nicht. Sein Leben ist so schön ausgestattet und meins ist echt dumm. Wie kann das sein? Wir vergleichen uns links und rechts. Und Jesus dreht uns und schaut uns in Augen und er sagt, hey, wenn ich will, dass diese Person A, B, C, D, was geht dich das an? Folgest du mir nach? Wir vergleichen uns zu sehr, zu oft. Und dann landen wir einen Tag in einem Platz, wo wir merken, eigentlich in meinem Alltag folge ich Jesus nicht nach. Ich schaue den anderen Christen an, ich schaue meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen an und ich bin nur beschäftigt, die zu befriedigen oder zu versuchen, den zu befriedigen. Ich bin nur beschäftigt, gut auszusehen, mehr heilig, bessere Predigerin, größere Gemeinde. Am Ende des Tages ist das Jesus egal. Er sagt, folgst du mir nach in deinem Alltag? Und hier ist unsere Herausforderung, für mich, für dich, für uns als Gemeinde. Ob du ein Pastor bist, ob du eine Mama bist, die daheim bleibt und an deine Kinder kümmert, ob du ein Lehrer oder Lehrerin bist, ein Bauer, eine Elektrizionsperson, ein Verkäufer, ein Plumber, ein Designer. Wer und was folgst du nach? Wenn du aufwächst, morgen früh, wo gehst deine Augen zuerst hin? Was macht dir am meisten Sorgen und am meisten Freude? Wo fließt deine Energie hin? Jesus nachzufolgen heißt jetzt, dass meine Füße nicht mehr meinen Weg gehen. Ich folge Jesus nach. Ich muss in Verbindung mit ihm bleiben. Und ich muss abhängig von ihm leben. Priestertum jeder Gläubige. Wir haben alle gleiche Bezug zum Gott. Und wir haben alle gleichmaßen Teil am Dienst der Leib Christi. So hieß das. Und am Pfingsten vor 2000 Jahren hat Gott seinen Geist an den 120 ausgegossen, so dass wir so leben konnten. Jesus nachzufolgen, bevollmächtigt, befähigt, ihm wirklich nachzufolgen. Du sollst Jesus folgen in deiner Familie. Wie wird Jesus deine Ehefrau, dein Ehemann lieben? Wie wird er ganz praktisch das machen? Wie würde Jesus dein Kind lehren und ein bisschen Disziplin reinbringen? Wie wird er das machen? Wie wird Jesus deiner Mama und Papa dienen und lieben? Wir sollten Jesus folgen in unsere Arbeitsplätze und Schule. Wie würde es Jesus handeln und reden mit einem Arbeitskollegen, der ein bisschen nervig ist? Oder ein Chef, der andere Meinung hat wie mir? Wie wird Jesus handeln, wenn irgendjemand neben ihm im Arbeitsplatz steht? Wie viel wird er von sich selbst teilen mit dieser Person? Wie viel Interesse wird er zeigen, den Arbeitskollegen, den Studenten, die neben dir sitzt? Und wir sollten Jesus folgen in unserer Nachbarschaft. Wie würde es Jesus handeln, wenn eine Witwe, die allein, ein bisschen älter und allein in ihr Zimmer sitzt und niemand fragt, wie geht es dir? Wie wird Jesus dann handeln? Wenn ich 4 Stunden nach dem Arbeit habe frei, gehe ich in mein Zimmer und putze und meinen Garten ein bisschen hecken oder schaue ich an meinen Nachbarn in die Augen und sage, wie kann ich Jesus Liebe weitergeben? Wenn jeder eins von uns diese Einladung wirklich wahrnimmt, folge mir nach. Diese erste Einladung, gib dein Leben Gott hin. Wir können ihm vertrauen. In die Höhen und Tiefen, Teilen von unserem Leben können wir vertrauen, dass er wird uns nie allein lassen. Er ist wirklich treu. Und für diejenigen von uns, die ein bisschen länger unterwegs sind mit Jesus, und er sagt nochmal zu uns heute Morgen, folge mir nach, folge du mir nach. Wenn jeder von uns diese Frage, diese Einladung wahrnehmen würdest, würde ich behaupten, dass unsere Familien, unsere Arbeitsplätze, unsere Schule, unsere kleinen Dörfer, die werden anders sehen. Die werden anders sehen. Wir werden mehr sehen von dem nächsten Kapitel. Weiß in den nächsten Kapitel nach hier, es gab eine coole Geschichte, Pfingsten, Wenden und Feuer und Zunge und krass. Und dann plötzlich Leute, die gefüllt mit Angst waren, sind in den Straße und sagen, hey, ihr müsst von Jesus hören, er ist krass und er lebt noch wieder. Komm und bekenne eure Sünde und folge Jesus nach, es ist die beste Entscheidung. Und plötzlich 3000 Menschen zu Glaube kommen. Ich glaube, ich habe keine 3000 Menschen in meinem Dorf in Brettheim, aber kannst du das vorstellen? Noch ein Kapitel später, es redet um eine Gemeinde, wo niemand Bedürfnisse hatten. Es gab so weit, dass Leute so eng verbindend miteinander waren, dass sie gesagt haben, niemand hat Sachen meins genannt. Alles gehört jeder. Nachbarn kommen, brauchen was, ich habe gar nichts, dann rufe ich irgendjemand an, ach, brauche ein bisschen Brot und du kochst so leckere Kuchen, kannst du auch eins bringen? Ja, kein Problem, mache ich gern. Und sind die da? Nichts war meins mehr. Das ist so krasse Liebebeziehungen untereinander. Und wenn wir wirklich solche Fragen und Einladungen wie Folge mir nach wahrnehmen, könnten wir wirklich anfangen, das zu erleben als Gemeinde. Du bist die Antwort. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern, mit all die Talente, die du nicht hast und die du hast. Du bist die Antwort für unsere Welt. Gott hat gesagt, du in die Gemeinde, Leib Christi, nicht einzelne Christen, er redet von die Gemeinde, Leib Christi. Ihr seid die Antwort. So der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wow. Wir werden jetzt Abendmahl zusammen feiern. Und heute Morgen habe ich eine sehr einfache Frage. Willst du Jesus nachfolgen? Wo sind die Stelle an dein Leben, wo du merkst, da bestimme ich, wo meine Füße hingehen? Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch nie für dich selbst eine Entscheidung getroffen. Ich will meine Schöpfe als Herr meines Lebens haben. Dann lade ich dich an, wie die erste Anfrage, die Jesus an Petrus gemacht hat, folge du mir nach. Dann lade ich dich an heute Morgen. Willst du Jesus nachfolgen? Er ist der Sinn meines Lebens. Anerkennung anderer Menschen, Finanzen, ein Mask aufzubauen, sodass jeder mich schön findet und lieb findet. Finanzen zu arbeiten und arbeiten, schaffe, schaffe, schaffe. Jeden Samstagmorgen Hecke schneiden. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn meines Lebens ist Verbindung mit meinem Gott. Eine Verheißung, das und ein Versprechen, dass mein ewiges Leben geht irgendwo hin und mein Heute und Morgen hat auch Wert. Gott wird uns nie allein lassen und er ruft dich zu einem Leben Nachfolge. Wir dürfen gerne den Abendmahl machen.